Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
Der Profifußball ist, nicht nur in Deutschland, schon seit einigen Jahren durch gravierende strukturelle Veränderungen gekennzeichnet. Sowohl die Liga insgesamt als auch die einzelnen Vereine suchen händeringend nach neuen Wegen, die als notwendig erachteten Zukunftsinvestitionen zu finanzieren. Der dafür gedachte Investorendeal ist Ende Februar angesichts eruptiver Fanproteste gescheitert. Mit Ilja Kenzig, dem Sprecher der Geschäftsführung des VfL Bochum, habe ich über Ursachen, Konsequenzen und Lehren aus dem geplatzten Geschäft, aber auch die Erfolgsfaktoren von Unternehmen im Profifußball gesprochen. Kenzig zeigt sich besorgt über die Spaltung der Liga, wobei die Trennlinie seines Erachtens nicht zwischen großen und kleinen Vereinen verläuft.
Ich glaube, wir haben aber nicht einen Graben zwischen groß und klein, sondern wir haben Clubs, die, ich nenne das jetzt mal auch provokativ vielleicht, die progressiv denken, und andere, die sind vielleicht eher Traditionalisten im extremsten Sinne dieses Begriffs. Und da teilt sich der Fußball momentan, weil wir immer mehr Themen haben, wo wir uns uneinig sind. Die einen wollen nach links marschieren, die anderen nach rechts. Bin jetzt auch schon über 16 Jahre in der Bundesliga, und das ist wirklich in den letzten 2-3 Jahren extrem aufgekommen und wird immer intensiver. Das hatten wir so vorher nicht. Das ist eine Entwicklung, die ganz klar eingesetzt hat. Und ich persönlich denke zuletzt öfter nach, was passiert denn, wenn das so weitergeht. Und wie gesagt, nicht klein und groß sich trennen, sondern die einen wollen eben Tradition und Innovation in Balance halten, und die anderen wollen vielleicht nur Tradition, die wollen aber keine Innovation. Und beide haben ja irgendwo recht. Wird man sich dann trennen müssen? Großes Fragezeichen. Aber ich glaube, niemand könnte heute sagen, das ist komplett ausgeschlossen, auch wenn wir das nach außen und den Fans so versichern und auch sagen, dass wir kein Interesse an der Spaltung haben. Aber garantieren, glaube ich, könnte das heute niemand.
Ja, lieber Herr Kenzig, herzlich willkommen bei Paul am Puls. Schön, dass wir heute bei Ihnen zu Gast sein dürfen beim VfL Bochum. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja langfristige wirtschaftliche Transformationsprozesse. Wir hatten uns schon längere Zeit verabredet, einmal über die Strukturveränderungen im Profifußball miteinander zu sprechen. Aber das, was sich dann im Februar rund um den geplanten Investorendeal der DFL ereignet hat, das war einfach nicht absehbar. Zunächst mal die Frage, träumen Sie nachts von Tennisbällen und Schokotalern?
Nein, die sind in die Geschichtsbücher eingegangen, aber das Kapitel ist auch abgeschlossen, und wir haben täglich neue Herausforderungen, deswegen träumen wir nicht von Vergangenem. Aber Fakt ist, die Fans sind zu Stakeholdern geworden, haben sich diesen Status erstritten, und das ist etwas, womit der Fußball in Deutschland erst noch lernen wird müssen, umzugehen.
Wenn man noch mal kurz die Dinge zusammenfasst, geplant war ein Teil der Medienerlöse der Liga über die nächsten 20 Jahre an einen Investor zu verkaufen, und von den Einnahmen, geschätzt wurde so eine Milliarde Euro, sollten verschiedene Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt werden, Streaming-Plattform, Auslandsvermarktung, das waren wichtige Stichworte. Sind diese Dinge zwingend notwendig, um mit anderen Ligen Schritt halten zu können, also wettbewerbsfähig zu bleiben?
Ja, andere Ligen haben ein ganz anderes Tempo angeschlagen bei der Modernisierung. Die DFL ist, was das angeht, ich sage es jetzt ein bisschen hart und provokativ, aber rückständig oder nicht mehr up-to-date, auch wenn wir in Deutschland das Gefühl haben, das Produkt ist super und eigentlich braucht man daran nichts ändern. Aber die Maschinerie oder dieses Monster ist gefräßig und muss immer weiter gefüttert werden und muss wachsen, so wie die Wirtschaft auch. Und das fällt immer schwerer, weil halt der Markt ein globaler ist und wir da eben mit anderen Ligen konkurrieren, um Sponsoren, um Zuschauer, um Aufmerksamkeit, also mediale Reichweite und so weiter und so fort. Und deswegen sind sich auch alle 36 Clubs immer einig gewesen und sind es nach wie vor, dass etwas passieren muss. Das stand nie zur Debatte und das sehen auch die Gegner des Investoreneinstiegs so. Das heißt, es braucht Lösungen, um dieses Wachstum anzukurbeln. Ansonsten wird sich die Liga rückwärts entwickeln und damit auch jeder Verein.
Aber Sie hätten wahrscheinlich diese Eruption der Fanproteste nicht erwartet. Hat man das irgendwie unterschätzt? Hat man nicht genug kommuniziert und geworben für die Dinge?
Ich glaube, das ist eine Lektion. Das wird innerhalb der Liga unterschiedlich beurteilt. Da gibt es viele verschiedene Meinungen zu. Unsere und meine ist, dass wir in einer Welt leben, wo Kommunikation alles entscheidend ist. In einer Welt, die sehr oberflächlich geworden ist. Die Leute gehen nicht mehr in die Tiefe bei den Themen und lassen sich halt relativ leicht steuern, beeinflussen und glauben das, was sie lesen, was sie hören. Und es ist ein schwieriges Thema gewesen, ein Private Equity Einstieg dem, sage ich mal, normalen Fan zu erklären, wo es in vielen Vereinen schon Experten nicht verstanden haben, hätte man im Nachhinein rückblickend es ist ein groß angelegt machen müssen und hätte eigentlich sagen müssen, das Technische kriegen wir hin, aber die Kommunikation, da entscheidet sich's. Und für mich persönlich, wenn es eine Lektion aus dem Ganzen gibt, dass du eben den Fokus noch viel, viel mehr auf die Kommunikation legen musst, was wir übrigens beim VfL Bochum von Anfang an auch gemacht haben und was zu unserem Wachstum auch beiträgt, aber dazu später mehr. Und zum anderen dass man alle mitnehmen muss, wenn man bei seiner Strategie, auch das etwas, was wir beim VfL Bochum machen und was hier in diesem Fall vielleicht zu wenig passiert ist. Aber wenn Fans Stakeholder sind, dann müssen die zwingend mitgenommen werden. Und das sind Lehren und auch denen, wir können stärker werden, wenn wir die berücksichtigen zukünftig.
Manche sagen aber, das ist nur die Spitze des Eisbergs und man hat sich ganz generell auch schon vorher von den Fans in gewisser Weise entkoppelt. Würden Sie das auch so dramatisch sehen?
Dem würde ich sogar widersprechen und gar nicht und überhaupt nicht dramatisch sehen, weil zum einen die Fakten sprechen eine ganz andere Sprache. Es ist ein Boom nach Corona ausgebrochen im Fußball weltweit, in Deutschland insbesondere. Nicht nur die Stadien sind voll, sondern neue Mitgliederrekorde werden verzeichnet. Die Leute suchen nach Identifikation, kaufen viel Merchandise. Ich glaube, der Volkssport lebt, wie wir gesehen haben, dass eben Fans werden zu Stakeholdern. Im deutschen Fußball gibt es definitiv keine Entkoppelung, zumal auch der Dialog mit den Fans noch nie so intensiv und so professionell und so strukturiert war wie heutzutage. Und man könnte dann schon eher von Entkopplung reden, wenn man auf die Premier League schaut, die ja immer wieder angeführt wird, wenn es um die Position der Bundesliga im internationalen Vergleich geht, wo ganze Fanschichten ausgeschlossen wurden, weil die Eintrittspreise massiv erhöht wurden, wo fast jeder Club mittlerweile mit einem Wettanbieter auf dem Trikot spielt und so weiter und so fort. Also da könnte man wirklich von Entkoppelung reden, aber in Deutschland ganz sicher nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Wird aber immer sehr gerne, vor allem von der Politik auch angeführt, wenn man den Fußball eins auswischen will. Aber da sieht man auch, was für eine Bedeutung und für ein Gewicht der Fußball hat in Deutschland, wenn man ihn eben auch teilweise für seine Zwecke missbrauchen will. Also Entkopplung auf gar keinen Fall.
Wir haben ja unterschiedliche Teile der Fanszene und bei manchen wurden eben die Verantwortlichen der Liga auch als Bastarde bezeichnet. Es gab Transparente, da standen die Verantwortlichen im Fadenkreuz. Geht Ihnen sowas nahe oder sagen Sie, gehört eben mit zum Business und haken es ab?
Ja gut, das verwenden oder zeigen von verbotener Symbolik, ich glaube, da brauchen wir nicht diskutieren, das geht gar nicht. Und da ist die Empörung auch zu Recht, sagen wir, deutschlandweit gewesen, auch in Fankreisen. Was die Sprache angeht, Fußball ist Volkssport und da fallen auch schon mal rauere Worte auf dem Platz, aber auch auf den Rängen, und das muss auch so sein, weil historisch der Fußball oder das Stadion eben auch ein Ventil ist für die Menschen, um sich abzureagieren, um Frust abzubauen, natürlich auch Freude und Emotionen positiver Natur auszuleben. Und das muss man abkönnen, und ich glaube, gerade auch im Ruhrgebiet, wo ja auch historisch die Sprache auch mal etwas direkter ist, weil das früher bei den in der Industrie auch so sein musste, wenn man funktionieren wollte. Also da muss man diese Hitze schon auch vertragen können, und gehört das schlussendlich auch zur Folklore des Fußballs, ehrlich gesagt. Mhm.
Da kommen wir wieder zu den Inhalten zurück. Das, was nun durch den Investorendeal zumindest erstmal nicht funktioniert hat, was aber unbedingt notwendig ist, wie Sie sagen, wie kann man das alternativ finanzieren?
Ja, es gab drei Modelle. Der Investoreneinstieg wurde ausgeschlossen, die Fremdfinanzierung ebenfalls, weil kein Verein kann sich, sagen wir mal, sowas in seinen Rucksack laden für die Zukunft, und die Binnenfinanzierung kurzfristig nicht zu stemmen, weil ja die Erhöhung des Abgabesatzes der Fernsehgelder an die Liga um bis zu 10%, das trifft die Großen nicht. Das ist vernachlässigbar bei Bayern München und bei Dortmund, aber beim VfL wären das halt mal 4 Millionen, die wir von heute auf morgen reduzieren müssten, und das geht dann wieder zu Lasten des Sports, und dann verlieren wir Konkurrenzfähigkeit. Also entfällt auch, ist auch unisono die Meinung in der Liga. Das heißt, wir werden wahrscheinlich eine Art Agenturmodell fahren, wo Partner, Dienstleister beauftragt werden müssen für verschiedenste Tätigkeiten, um gewisse Märkte zu erschließen, um Digitalisierung voranzutreiben und so weiter und so fort. Und das ist natürlich das ist jetzt schon Handwerk, und das ist für eine Institution wie die Bundesliga und für eine international so große, so bedeutsame Sportliga schon ein sehr spezieller Weg. Das heißt, man macht sehr viele kleine Schritte. Meine Meinung, also es ist alternativlos, aber ich glaube, eine Bundesliga muss anders wachsen können als auf so bescheidenem Niveau erstmal.
Aber diese Drittanbieter, diese Agenturen muss ja auch jemand bezahlen. Also irgendwoher muss das Geld ja letztlich kommen.
Absolut. Wir kennen ja diese Modelle auch aus dem Clubfußball, da sind natürlich die Abgabesätze wesentlich höher als das, was Private Equity genommen hätte. Und wir sehen Ihre Frage von vorhin, das ist alles wieder Kommunikation oder Wahrnehmung. Es wird die Abgabe setzen, das Geschäft ist schlechter, aber es wird keine Tennisbälle gegen ein Agenturmodell werfen. Und das heißt, es ging nur ums Prinzip, es ging um Verhinderung von gewissen Partnerschaften, von vielleicht Feindbilder, was ja vielleicht über den Fußball auch hinausgeht, dass man einfach sagt, Investor gleich böse in diesem Land, und den wollen wir im Fußball auch nicht haben, auch wenn die Agentur teurer ist. Und wir haben ja auch gehört, dass Clubs, die gegen den Investor waren, die wären auch sehr schnell bereit gewesen, einen Naming Right Sponsor für die Bundesliga zu nehmen, also etwas, was wir eigentlich mit einem Investor gar nicht vorhatten und eigentlich auch abgelehnt haben, ist aber für solange der Investor verhindert wird, kann man so erleben, wenn man die Bundesliga so vermarktet. Also das, ich sage, es geht um Wahrnehmung und um Prinzipien und vielleicht weniger also um fachliche Inhalte. Aber das muss man akzeptieren. Das ist Fußball. Und
das sind die Rahmenbedingungen sozusagen. Ja.
Im Fußball gibt es keine Wahrheit, es gibt nur Meinungen. Und das ist der Hintergrund auch für diese Diskussion.
Jetzt hatten Sie die Fremdfinanzierung gleich so ein bisschen weggewischt. Man hätte sich ja vorstellen können, es gibt eine gemeinsame Kreditaufnahme durch alle Bundesliga-Vereine, so wie das in Europa ja auch mal angedacht war, so ein gemeinsamer Bond aller Staaten. Aber das ist offenbar dann nicht realisierbar.
Ja, in Amerika gang und gäbe im Sport solche Debt Vehicles, wo dann die ganze Liga zu Geld kommen kann. Problematisch insofern in Deutschland, weil die Sicherheiten eigentlich nicht vorhanden sind oder respektive die Fernsehrechte über einen Zeitraum von 4 Jahren dann halt teilweise von den Clubs auch schon sozusagen hinterlegt sind. Und das Risiko eben mit schwankenden Fernsehrechten möglicherweise, aber auch eben, dass das die Unsicherheit für kleinere Clubs, die vielleicht auch absteigen können, das politisch dann ganz schwer hinzubekommen. Und eigentlich war die Fremdfinanzierung auch die erste Lösung, die alle 36 von Anfang an auch für sich ausgeschlossen hatten. Und da sind wir, glaube ich, als Liga noch nicht so weit. Vielleicht wird man bei mitgliedergeführten Vereinen, wie das in Deutschland ist, auch niemals so weit kommen, dass man dieses Modell aus dem US-Sport übernehmen kann. Aber in der Tat etwas, was bis jetzt noch nicht thematisiert wurde und möglicherweise tatsächlich auch aufgegriffen wird und von außen aus der Finanzwelt in den Fußball hineingetragen wird, zukünftig, wird man sehen.
Die unterschiedlichen Interessen, groß und klein, die lassen sich ja nicht wegdiskutieren. Und deswegen ist ja die Frage, ob diese Zentralvermarktung überhaupt eine Zukunft hat. Und wenn sie das haben soll, dann braucht man ja auch sowas wie ein gemeinsames Ziel der Liga. Also jedes Unternehmen hat ja hoffentlich zumindest eine klare Zielstellung. Bei der Liga kann man das nicht so richtig erkennen, oder?
Ja, da interpretiert man, glaube ich, zu viel in die Liga hinein, weil die eigentlich ja nur Dienstleister ist und wir sehen, wie sich auch die Ligen im Ausland entwickeln. Die Clubs, es gibt große Clubs, die wollen die Champions League gewinnen. Es gibt kleine Clubs, die wollen Hauptsache in der Liga bleiben. Es gibt Mittelständler, es gibt regional starke Clubs, es gibt Clubs, die bundesweites Interesse hervorrufen. Und deswegen kann man für die Liga in dem Sinne nur Wachstum als Ziel ausrufen, weil dieses Wachstum ja jedem einzelnen Verein wiederum mit seiner individuellen Ausrichtung zugute kommt. Ich glaube, wir haben aber nicht einen Graben zwischen groß und klein, sondern wir haben Clubs, die, ich nenne das jetzt mal auch provokativ vielleicht, die progressiv denken und andere, die sind vielleicht eher Traditionalisten im extremsten Sinne dieses Begriffs. Und da teilt sich der Fußball momentan, weil wir immer mehr Themen haben, wo wir uns uneinig sind. Die einen wollen nach links marschieren, die anderen nach rechts. Bin jetzt auch schon insgesamt über 16 Jahre in der Bundesliga und das ist wirklich in den letzten 2, 3 Jahren extrem aufgekommen und wird immer intensiver. Das hatten wir so vorher nicht. Das ist eine Entwicklung, die ganz klar eingesetzt hat und ich persönlich denke zuletzt öfter nach, was passiert denn, wenn das so weitergeht und wie gesagt, nicht klein und groß sich trennen, sondern die einen wollen eben Tradition und Innovation in Balance halten und die anderen wollen vielleicht nur Tradition, die wollen aber keine Innovation und beide haben ja irgendwo recht. Wird man sich dann trennen müssen? Großes Fragezeichen, aber ich glaube, niemand könnte heute sagen, das ist komplett ausgeschlossen, auch wenn wir das nach außen und den Fans so versichern und auch sagen, dass wir kein Interesse an der Spaltung haben, aber garantieren, glaube ich, könnte das heute niemand.
Wachstum auf der einen Seite, aber wenn man sich mal anschaut, wie es um die Medienrechte, um vor allen Dingen die Verwertungserlöse bestellt ist, da sehen wir nicht unbedingt immer Steigerungsraten. Also im Ausland scheinen sich schon gewisse, vielleicht auch nur temporäre, Grenzen anzudeuten und bei dem geplanten DFL-Deal war zum Schluss ja auch nur noch ein Investor im Spiel. Also gibt es eine Vermarktungsgrenze für Fußball?
Gut, zum einen müssen wir sagen, es gibt den Fußball als Teil der Unterhaltungsindustrie, da gibt es aus meiner Sicht keine Vermarktungsgrenzen und das ist ein Produkt, was weltweit Milliarden Menschen anzieht und als Kunden gefunden hat oder findet aktuell. Und es gibt den Fußball als Volkssport, wo es um das Stadionerlebnis als Gemeinschaftserlebnis gilt und beides hat seine Daseinsberechtigung. Der VfL Bochum wird beispielsweise nie Teil der Unterhaltungsindustrie werden. Aber das ist auch okay, weil das ist eine ganz andere Welt, aber deswegen dürfen wir das auch nicht verteufeln. Die Generation Z, die Jungen, die interessieren sich für diese Spiele, die am Fernsehen als leichte Kost konsumiert werden Heute ist das die Champions League, vielleicht ist das eines Tages die Super League, aber wenn es einen Markt dafür gibt, ich persönlich hätte kein Problem damit, weil wie gesagt, der Volkssport, der wird immer bestehen bleiben, weil die Sehnsucht der Menschen nach Ausleben von Emotionen nicht alleine, sondern in einer Gemeinschaft, das wird immer bestehen bleiben und man sieht auch, dass gerade auch viele junge Menschen dieses Stadionerlebnis für sich entdecken. Wir haben einen großen Zulauf an jungen Fans in Deutschland, aber auch in ausländischen Ligen, weil ihr Leben sich schon sehr digital abspielt, sehr oberflächliche, sag ich mal, Freundschaften sehr oberflächlich gepflegt werden. Und wo im Stadion plötzlich Emotionen ausgelebt werden können mit Gleichgesinnten, wie sie das sonst eben nicht mehr erleben. Das gibt es nur im Fußball. Mhm. Aber Vermarktungsgrenzen. Ich glaube, im Volkssport gibt es Vermarktungsgrenzen, ja, damit eben auch Volkssport bleibt. Eben beim Teil der Unterhaltungsindustrie eher nicht. Aber Sie haben es richtig gesagt, trotzdem braucht es Wachstum, weil die großen Clubs holen sich ihr Geld in der Champions League durch Transfereinnahmen, die mittlerweile die Fernseheinnahmen übersteigen und weil sie auch die großen Sponsoren für sich allokieren, während eben Mittelständler und kleine Clubs müssen darauf setzen, dass die Liga mehr Fernsehgeld ausschüttet, und dass sie das Geld dann richtig einsetzen. Wenn diese Liga aber nicht wächst, wie gesagt, ist es nicht der Schaden der Großen, sondern der Schaden der Kleinen. Und deswegen, und da schließe ich nur mal den Kreis, war das Scheitern des Investoreneinstiegs am Schluss nicht der Schaden von Bayern München und Dortmund, sondern eben der Schaden von Clubs wie VfL Bochum und Kleiner.
Wird sich Wachstum nicht immer beißen mit den berühmten roten Linien? Also egal, ob es jetzt um einen Investor geht oder es geht um die Fernsehgelder, wird man nicht immer, wenn man deutlich mehr erzielen will, auch demjenigen, der das Geld gibt, mehr Zugeständnisse machen müssen? Ob das jetzt die Spielplanansetzung ist oder ob es ähnliche Dinge sind?
Ja, auch ein Phänomen, da sind wir auch wieder bei der Kommunikation, weil der Businessplan war ja klar ausgearbeitet, mehrfach geprüft, auch von externen Stellen und auch transparent kommuniziert und es werden Dinge vertraglich ausgeschlossen worden, wie zum Beispiel eben der Einfluss auf Spielplangestaltung und so weiter oder Spieltagsgestaltung. Oh, das reicht aber der Öffentlichkeit nicht. Dann sagt man, ja, das könnte ja vieles in den Vertrag schreiben, aber der Investor, der ist gierig und der wird nach Wegen suchen, euch
über die Zeit zumindest auch immer mehr zu kriegen.
Und das ist vielleicht eben, da sehen wir, wie in welcher Welt wir leben und wie Menschen, einfache Menschen diese Welt erleben. Und da ist wieder Kommunikation gefragt, weil die Fakten, die Verträge, die haben eine klare Sprache gesprochen. Aber das war den Menschen zu wenig. Und da gibt es vielleicht auch irgendwo Parallelen zur Politik. Man sagt, es gibt Parteiprogramme, aber es entscheidet sich nachher mit der Glaubwürdigkeit der Person und wie sie bei den Menschen halt ankommt. Und das sind so Lehren, die der Fußball unbedingt ziehen muss. Und deswegen muss man all diese Ereignisse, diese Entwicklungen mit offenen Augen wahrnehmen und mit einer hohen Sensibilität wahrnehmen, damit man eben positive Schlüsse daraus sieht und nicht ein zweites Mal umfällt. Und den Investoreneinstieg, der ist ja insgesamt dreimal gescheitert. Und eben, das muss eine Lehre sein.
Wir haben in Deutschland eine Besonderheit, nämlich die berühmte 50+1-Regel. Sind Sie ein Freund dieser Regel?
Also ich bin Freund des Fußballs, aber nicht von Regeln. Ich bin auch kein Feind dieser Regel, das sehe ich absolut emotionslos. Aber in Deutschland ist diese Regel nun mal Teil der Fußballkultur. In Deutschland gab es nie jemand, der einen Club besessen und finanziert und allein bestimmt hat. Das ist aber im Ausland immer so gewesen, ob das in England oder in Frankreich oder in Italien war. Deswegen haben die auch kein Problem damit und deswegen dürfen wir die auch nicht verteufeln. Aber in Deutschland, glaube ich, ist das schwer zu vermitteln und insofern muss man irgendwo auch sagen, nein, das funktioniert nicht. Also selbst wenn ich 50+1 abschaffen würde, hätte jeder Investor erstmal einen ganz, ganz schwierigen Stand in diesem Land, gerade im Fußball auch noch. Und insofern sollte man sagen, die Menschen wollen das nicht. Es passt nicht zur deutschen Fußballkultur, aber machen wir trotzdem das Beste draus. Und schauen nach, also zum einen nutzen das als absoluten USP weltweit, die einzige große Liga, die noch sozusagen wo Mitglieder die Entscheidungen treffen und jeder auch tatsächlich mitreden kann. Und zum anderen schließt es ja auch den Einstieg von Investoren, die sich an die Spielregeln zu halten bereit sind, nicht aus.
Wobei es ein paar Vereine gibt, bei denen hat zumindest die Öffentlichkeit den Eindruck, dass ein wichtiger Investor schon mehr Einfluss hat, als es die reine Stimmenmehrheit sagt.
Zwei. Also ich glaube, wir müssten auch da die Aufregung über Bayer Leverkusen und den VfL Wolfsburg. Also da muss man sagen, also bitte, diese Vereine, Bayer fördert den Sport seit über 110 Jahren in Leverkusen. Also da kann man jetzt nicht sagen, das ist jetzt was Neues und da regen wir uns jetzt darüber auf. In Wolfsburg, glaube ich, über 60 Jahre, die waren schon immer da. Also das ist für mich absolut gespielt, wenn man über künstliche, in Anführungszeichen, Vereinsentstehungen wie Hoffenheim und wie Leipzig spricht. Ja, okay. Aber das sind jetzt zwei Vereine und die tragen ja auch zur Entwicklung und zum Erfolg des deutschen Fußballs bei. Also diese Diskussion ist für mich auch wieder sehr, sehr wird auf dem Rücken des Fußballs, wo Positionen oder man sich Positionen schafft für die Zukunft, um an Bedeutung zu gewinnen, an Reichweite zu gewinnen. Aber die Bundesliga krankt ja nicht, weil ein, zwei Vereine jetzt, sage ich mal, irgendwo an 50+1 vorbei sozusagen aufgestiegen sind. Das ist nicht das Thema. Und da, ja, glaube ich, geht es einfach mehr so um diese, was können wir von denen noch rausholen, was für einen Preis sind die bereit zu bezahlen, dass wir das akzeptieren zukünftig. Mhm. Aber vor 10, 15 Jahren oder 20 Jahren, und die Zeit kann ich mir erinnern, da war ich nämlich schon dabei, da war das überhaupt kein Thema. Und da waren diese Unternehmen auch schon drin.
Jetzt kommen wir nochmal zum VfL Bochum. Sie haben schon gesagt, was Ihnen als Verein fehlt durch diesen geplatzten Deal. Wie sieht denn überhaupt die Struktur Ihrer Erlösquellen aus?
Ja, wir sind sicherlich angewiesen darauf, dass die Fernseheinnahmen nicht rückläufig sind, sondern steigen. Das ist wie bei allen anderen Clubs auch, oder nicht bei allen anderen, aber bei vielen vergleichbaren Clubs natürlich der größte Posten.
Das ist der Löwenanteil.
Aber auf der anderen Seite müssen wir auch unsere Einnahmen insgesamt immer weiter steigern. Deswegen haben wir auch vor 6 Jahren einen Wachstumsplan definiert, eine Strategie definiert. Und müssen dabei kreativer sein als andere, weil bei uns ist irgendwann mal ausvermarktet aufgrund der Größe des Stadions und aufgrund der Konkurrenzsituation auch im Ruhrgebiet. Und da haben wir Stoßrichtungen für uns definiert, wo wir trotzdem noch weiter wachsen können und eben diese Struktur, diese Einnahmestruktur erweitern können von Nachhaltigkeit über Internationalisierung, über die Tatsache, dass der VfL Bochum eigentlich wir haben 18 Millionen Sympathisanten in ganz Deutschland, nicht Fans, aber Sympathisanten, das ist, glaube ich, die mit Abstand höchste Zahl, weil der VfL Bochum über die Jahre halt sich so ein Image aufgebaut hat, eine neutrale Marke ist sozusagen, wo es nur um Fußball geht und die halt in ganz Deutschland interessiert. Das ist ein Riesenpotenzial, was wir jetzt auch zukünftig immer mehr nutzen werden. Und wie gesagt, gibt es noch viele brachliegende Felder, die wir jetzt angehen, peu à peu, um eben nicht nur alleine vom Fernsehgeld und von den klassischen Vermarktungseinnahmen angewiesen sein, um auch in anderen Bereichen weiter wachsen zu können.
Das ist aber nicht vom Himmel gefallen. Als Sie nach Bochum kamen, was waren die wichtigsten Meilensteine, um erstligatauglich zu werden?
Ja, ich glaube zwei Dinge. Zum einen, dass wir eben diese Wachstumsstrategie richtig damals definiert haben und dass die von Anfang an funktioniert hat. Und seit 6 Jahren schreiben wir permanent neue Rekorde auf der Einnahmeseite und konnten dadurch den Verein auch sportlich positionieren und vor allem auch modernisieren, weil in 11 Jahren zweite Liga relativ wenig passiert ist. Und zum anderen ist es, glaube ich, die Kommunikationsstrategie, die Mitnahme der Stakeholder, wo wir enormen Wert drauf gelegt haben, wo wir enormen Aufwand auch heute noch betreiben, aber wo wir glauben, dass das der Schlüssel ist für Kontinuität. Und Kontinuität ist der Erfolgsfaktor Nummer eins im modernen Fußball. Aber wie kommt man dazu? Wir haben eine Erfolgsformel damals definiert, dass wir gesagt haben, klare Strukturen, wobei das nicht nur nicht das Organigramm alleine gemeint ist, sondern wirklich die Funktionsweise eines Clubs, wo sich die Akteure ergänzen, also klare Strukturen führen zu Vertrauen. Und dort, wo Vertrauen ist, ist Ruhe, und Ruhe ist die Grundvoraussetzung für Kontinuität. Und alle reden davon, alle im Fußball, dass sie Kontinuität wollen, aber es ist wirklich am schwierigsten zu erreichen, der Zustand. Und nur vom Reden wird er nicht kommen. Und wir hatten das Glück, dass es gelungen ist, das zu schaffen und das auch zu konservieren. Und das waren die beiden wirklich entscheidenden Dinge, glaube ich. Vielleicht das dritte war auch ein bisschen Glück. Das braucht es im Fußball halt auch.
Jedem Unternehmen.
Schlachtenglück oder Intuition. Aber wenn man hart arbeitet, und das kann ich Ihnen versichern, tut man beim VfL Bochum, weil wir nämlich mit weniger Leuten viel mehr in kürzerer Zeit erreichen müssen, dann wird man auch belohnt.
Sie haben selbst mal gesagt, der VfL Bochum ist so etwas wie der Robin Hood der Bundesliga. Kann man so ein Image wahren, auch dann, wenn man eben versucht, wirtschaftlich zu den anderen aufzuschließen?
Ja, absolut. Wir haben einen Dreiklang für uns, genau aus dem Grund, dass wir weniger als die anderen haben und dass wir einen größeren oder dass wir einen massiven Rückstand haben. 11 Jahre zweite Liga in einer Zeit, wo die Fernseherträge massiv gestiegen sind. Das heißt, vergleichbare Clubs wie Mainz, Augsburg, Union Berlin, die sind reich geworden, haben Stadien gebaut, und der VfL bewegte sich im Niemandsland der zweiten Liga und war paralysiert in seiner Entwicklung. Also es gab keinerlei Entwicklung, und deswegen haben wir einen Dreiklang definiert, dass wir gesagt haben, wir müssen Effizienzweltmeister sein, wir haben weniger und müssen daraus mehr machen, oder wir müssen aus wenig viel machen. Das gehört allerdings auch zu DNA des VfL Bochum. Das musste er über alle Jahrzehnte, und das macht ihn wiederum zu einem so sympathischen Club in ganz Deutschland, weil die Robin Hood Story eben auch im Jahr 2024 attraktiv ist. Dann haben wir gesagt, wir brauchen mehr Qualität, und wir können keine Qualität kaufen, sondern müssen die in den einfachen Dingen finden. Und im Fußball ist es so, wenn sie, und das klingt jetzt vielleicht nach Kalenderspruch, aber es ist wirklich so, wenn Sie die einfachen Dinge richtig gut machen oder perfekt machen, dann schlagen Sie im Fußball schon 80-90% der Konkurrenz, weil je mehr Geld in den Fußball fließt, desto breiter verteilt wird es und desto mehr verliert man den Fokus und wird durchschnittlicher. Und das ist ein typisches Merkmal dieser Branche. Und wenn Sie weniger haben und fokussiert sind, und wie wir aus jedem Euro 2 machen, dann schlagen sie schon mal sehr schnell mit ganz kleinen Mitteln die anderen. Und dazu zählt beispielsweise Kommunikation. Sie können ein Riesenclub sein, ein Weltclub. Und wenn sie die Kommunikation nicht im Griff haben, dann nützt ihnen alles Geld nichts. Das haben wir oft erlebt, jetzt auch in den letzten Jahren. Bis hin zum Scheitern der Super League beispielsweise, die an der Kommunikation gescheitert ist, und wo man sich hätte die besten PR-Manager der Welt leisten können. Aber wie gesagt, Effizienz, Qualität und schlussendlich Kontinuität als Wettbewerbsvorteil. Und Sie können heute an allen Tabellen in Deutschland und im Ausland im Fußball ablesen, wo Kontinuität herrscht und wo nicht. Das sehen Sie wirklich an den Tabellen. Okay. Und insofern, das müssen wir pflegen, darauf müssen wir gut achten. Und dieser Dreiklang, wie gesagt, steht eigentlich vor einer Klammer, oder wird durch die Klammer Smartness zusammengehalten. Wir müssen smart sein.
Sie haben eben gesagt, Sie sind aber limitiert, was die Zuschauerzahlen angeht. Es ist mal diskutiert worden über einen Stadionneubau. Ich glaube, den wird es jetzt nicht geben. Vielleicht auch aus Gründen der Nachhaltigkeit gar nicht so dramatisch. Aber dann kann man sich ja auf der Ecke auch nicht wesentlich verbessern, oder?
Ja, Nachhaltigkeit in der Tat. Der Umbau wird einen positiven Fußabdruck hinterlassen. Aber es ist, das Stadion an diesem Standort ist so tief verwurzelt, dass niemand, ich glaube 99% wollten hier bleiben.
Das gehört zu ihrer Identität irgendwie mit
ich
dazu,
oder? Ich glaube, damit muss man leben. Es ist Fluch und Segen. Es ist wirklich der Fluch ist, dass wir natürlich limitiert sind, oder limitiert bleiben werden. Aber der Segen ist, dass dieses Stadion doch auch ein USP des VfL Bochums ist und nicht umsonst ist es die beliebteste Auswärtsfahrt aller deutschen Fans, weil es steht noch in der Stadt, man kann es zu Fuß vom Bahnhof erreichen, es ist richtig oldschool. Und gerade in einer Zeit, wo eben Fußball immer mehr zum Teil der Unterhaltungsindustrie wird, ist das wirklich ein Himmel für Fußballromantiker, aber eben auch Emotionen in ihrer rohesten und ursprünglichsten Form ausleben zu können. Nicht mit Food Court und Popcorn und Unterhaltungsständen, sondern wo Menschen zusammenkommen und wo das Gemeinschaftserlebnis zelebriert wird. Und bei uns auch das Catering-Angebot in diesem alten Stadion ist auch limitiert, aber die Leute wollen nicht mehr. Es geht wirklich um sein Viehgebier, um die Dönninghaus Currywurst und Emotionen beim VfL und deswegen mit auch eine der, glaube ich, fünf besten Stimmungen im deutschen Fußball und dadurch auch Mehrwert für die Bundesliga. Um vielleicht nochmal zurückzukommen, ja, wir wissen, dass wir aus dem Bereich nicht mehr Geld machen werden, im Gegensatz zu anderen Clubs. Ich glaube, Karlsruhe SC, wenn die in die Bundesliga aufsteigen würden, die mit ihrem Stadion allein aus Zuschauereinnahmen 10 Millionen mehr als der VfL pro Jahr machen. Also wir wissen heute, dass wir da limitiert sind. Das war beim VfL immer schon so, dass der limitiert war. Jetzt müssen wir nach Lösungen suchen. Wir haben einen Vorsprung von einigen Jahren, wo wir wissen, wir müssen andere Bereiche fördern. Wir werden oder setzen deshalb auch gezielt auf die oder werden noch mehr auf die Nachwuchsausbildung setzen, auf Talent, was uns nachher sportlich weiterbringt, was uns aber auch Zinsen oder Rendite bringt beim Weiterverkauf, was eine Rolle spielen wird, um Stadioneinnahmen zu kompensieren. Und dann werden wir uns weiter optimieren, werden unsere Einnahmefelder, die wir uns definiert haben, auch erschließen. Und dann schlussendlich werden wir wieder die Großen mit mehr Geld schlagen, nicht aufgrund des Etats, sondern eben der Ruhe im Verein, der Kontinuität, der guten Kommunikation und der klaren Strukturen. Mhm. Es ist möglich und es gibt sehr, sehr viele Beispiele in Europa, vor allem auch in der Premier League, wo Vereine mit kleinen Stadien sich in der weltbesten Liga etabliert haben. Wieso soll das in Deutschland dem VfL Bochum nicht gelingen?
Wobei die Kostenbelastungen schon immens sind. Also ich glaube, eine Renovierung des Stadions ist bald so teuer wie ein Neubau, kann das sein?
Ja, wahrscheinlich hat man die... Also wäre hier an der Stelle auch gar nicht möglich gewesen, weil Bestandsschutz gilt hier in dieser städtischen, innerstädtischen Lage. Aber in der Tat, die Clubs, die neue Stadien bauen wollen oder das getan haben, die haben natürlich die richtige Zeit erwischt mit tiefen Zinsen und einer ruhigeren Wirtschaft oder Weltwirtschaft, heute sehr ein schwieriges Unterfangen. Und es wird sicher lange Zeit dauern, bis wir wieder so einen Stadionbauboom sehen werden. Wie gesagt, für uns, das ist jetzt unerheblich, aber...
Also der Umbau ist entsprechend teuer.
Und der Umbau ist entsprechend teurer, weil wir hier eigentlich in einem Museum spielen und es ist ein Wunder, oder sagen wir, es spricht wirklich für wie man es früher gesagt hat, deutsche Wertarbeit, dieses Stadion, dass es nach 50 Jahren auch noch, sei es mal, funktionstüchtig ist und dass es fähige Leute gibt, die das immer noch funktionstüchtig halten. Und entsprechend teuer wird natürlich dann der Umbau, weil in den letzten 40, 50 Jahren auch nichts oder praktisch nichts gemacht wurde außerhalb des Erhalts der Möglichkeit des Spielbetriebs.
Ein großer Megatrend, auf den wir immer wieder stoßen in unseren Podcast-Gesprächen, ist natürlich die Digitalisierung. Da nochmal nachgefragt, inwiefern betrifft sie auch die Vereine der Bundesliga?
Ja, so vielleicht... einmal aufgepasst. Wir haben vorhin von Grenzen der Kommerzialisierung gesprochen und würden jetzt das hohe Lied auf die Digitalisierung singen. Das passt ja dann auch nicht zusammen, aber logischerweise, die Welt ist digital und der Fußball ist Teil dieser Welt und die Digitalisierung spült uns ja auch schon mehr Geld in die Kassen, muss man ganz klar sagen. Wir konnten unseren Merchandising-Umsatz in den letzten 6 Jahren vervierfachen und da zum großen Teil dank Digitalisierung. Wir verkaufen mehr an Spieltagen dank Digitalisierung. Wir haben einen höheren oder einen viel besseren Kundenservice dank Digitalisierung und so weiter. von Digitalisierung im sportlichen Bereich mit der Daten, die eine alles entscheidende Rolle spielen, gar nicht erst zu sprechen. Also ich glaube, das ist Teil des Fußballs mittlerweile geworden. Ich glaube, der Fußball insgesamt da sogar sehr schnell war im Vergleich zu anderen Branchen, zu anderen großen Unternehmen. Und da ist sicherlich noch viel Potenzial da. Aus für uns jetzt beim VfL Bochum immer vor dem Hintergrund, dass es ein besseres Stadionerlebnis, eine größere Kundenzufriedenheit und auch, sag jetzt mal, sozusagen Nähe zum Verein entstehen lässt, aber auf keinen Fall Klamauk. Und an der Stelle auch nochmal wert, wir haben für uns als Prinzip auch ausgeschlossen, wir haben keine Tokens gemacht und keine NFTs. Wir haben uns das angeschaut und gesagt, das passt nicht zum VfL Bochum, das passt nicht kulturell. Und da hört dann die Digitalisierung, die Chancen der Digitalisierung für uns auf, weil sie sagen, dass da geht es dann in die Unterhaltungsindustrie und einfach das Melken der Fans und das schließt sich bei uns aus.
Jetzt würde ich gerne noch zwei, drei persönliche Fragen stellen. Sie haben in Lausanne BWL studiert. Sie kamen zum Fußball dann und deshalb die Frage, was sind so die wichtigsten Inhalte aus dem Studium, die Sie heute gut gebrauchen können?
Ja, das ist so lange her. Ich hatte eher das Glück, dass ich viele Revolutionen im Fußball dann erleben durfte, als ich angefangen habe. Das Bosman-Urteil kam erst danach, was den Fußball revolutioniert hat. Pay-TV kam auf, das hat die Spieler reich gemacht. Es wurden moderne Stadien plötzlich errichtet. Es kam die Digitalisierung, Globalisierung, jetzt Investoren, jetzt institutionelle Investoren sogar. Und ich glaube, wichtig war ist eher die Erfahrung, die man gemacht hat. Das Studium ist natürlich vielleicht eine Voraussetzung, um sich sozusagen bereit zu machen, diese Erfahrungen richtig zu verarbeiten oder sie richtig wahrnehmen zu können. Aber das Studium allein natürlich nichts in dem Sinne, wenn ich das so hart sage, alleine nichts gebracht hätte. Es braucht auch offene Augen und gesunden Menschenverstand und vor allem viel Leidenschaft für die Sache, die man tut. Weil nur mit dieser Leidenschaft geht man die Extrameile und saugt so viele Informationen auf, dass man besser ist als die anderen und dann kommt man auch weiter.
Sie haben eine Zeit lang mit Rainer Kallmund gearbeitet, der ganz bekannte Figur, Bayer Leverkusen vor allen Dingen. Was hat Sie beeindruckt? Was machen Sie selbst ganz anders als er?
Man wird immer geprägt von seinen Lehrmeistern. Da hatte ich einige, der Kalli war sicher der prägendste und Mitarbeiterführung, ich glaube, das habe ich so in der Form nie mehr gesehen und glaube auch heutzutage vielleicht eine Schwäche bei Fußballclubs tatsächlich, diese Mitarbeiterführung ist, es wird immer schwieriger und alle mitzunehmen intern, nicht nur einen kleinen elitären Kreis sozusagen. Und nur so bekommt man aber die besten Mitarbeiter, die High Potentials angeworben. Und bei Kalli war das eine Familie und die Art und Weise, wie er diese Familie, sagen wir mal, geführt hat, zu so einer Motivation geführt, dass Leute, wie gesagt, immer besser geworden sind und perfekter geworden sind und wirklich alles gegeben haben und darüber hinaus. Und deswegen konnten wir damals auch mit Leverkusen so erfolgreich sein, obwohl wir damals ja auch weniger hatten als die großen Vereine im Ausland oder aus der FC Bayern München. Und insofern glaube ich, Kalli als Beispiel oder als Best Case für Mitarbeiterführung, das würde heute auch noch funktionieren.
Absolut. Aber manche Dinge machen Sie auch ganz anders als er. Sie sind halt ein anderer Typ auch.
Ja, klar, das hat auch viel mit dem Typ zu tun, also kopieren kann man das nicht, aber das ist, glaube ich, eben insgesamt, man muss die positiven Dinge registrieren und dann auf seine eigene Art und Weise dann einbringen. Es gibt Trainer, es gibt Trainer im Fußball, die studieren Pressekonferenzen ihrer Kollegen als sozusagen Best Case, aber die sind am Schluss nicht mehr sie selber und das spürt man und das gilt auf Management-Ebene auch. Und insofern, ja klar, ist typusbedingt, aber am Schluss im Fußball, man hat so viele Themen, das Ganze ist so schnelllebig, dass man schon jeden Tag mit geprägt wird auf die eine oder Art und Weise. Und dass man da eben auch am Schluss nicht kopieren kann.
Und es ist, glaube ich, auch ein Stück weit professioneller geworden, zum Glück, das Management des Fußballs, oder?
Ja, Sie sagen zum Glück, ich würde es halt zum Unglück, weil der Fußball... Ja, also
wieder Fluch und Segen
vielleicht. Ja, es ist Fluch und Segen vielleicht. Wir sagen das jetzt so, ich glaube, nochmal die Generation Z oder der heute 15-Jährige, wir haben... In Fankurven wird oft protestiert gegen den modernen Fußball und gegen Kommerz mit großen Transparenten. Da muss ich sagen, ja, aber der heute 15-Jährige, der hat diese 80er, 90er Jahre im Fußball gar nicht miterlebt. Der weiß gar nicht, wovon man redet. Für den passt es so, wie das heute ist. Der hat nicht das Gefühl, es ist überkommerzialisiert oder es ist zu modern. Und deswegen müssen wir da auch fair bleiben und sagen, ja, wir können vergleichen. Und ich für meinen Fall würde sagen, ich fand den Fußball in der früher schöner, weil es menschlicher war, persönlicher war, etwas langsamer war, Erfolge wurden länger gefeiert. Heute sind Erfolge am folgenden Tag vergessen, the show must go on und das ist schade. Das geht immer mehr Richtung Unterhaltungsindustrie, konsumiert und neues Produkt. Das war früher schöner, aber nochmal, das ist mit unseren Augen betrachtet. Und die junge Generation, die sieht das anders. Und insofern, ja, gebe ich Ihnen recht, die werden sagen, der Fußball wird professioneller. Er hat zum Beispiel Nachhaltigkeit, ein ganz, ganz großes Thema im Fußball. Governance, worauf wir auch sehr stark setzen. Das sind alles Themen, wo natürlich auch gerade die junge Generation sagt, zum Glück ist der Fußball, hat sich dahin entwickelt, zum Glück hat er gelernt, zum Glück ist er reif geworden und nimmt seine Verantwortung auch in sozialen Themen wahr und so weiter und so fort. Und insofern hat es auch was Gutes, absolut. Und
nicht zuletzt sind es ja große Summen, mit denen sie umgehen müssen. Und dass das heute ein bisschen anders gehandhabt wird bei den meisten Vereinen, zumindest als das früher der Fall war, ist sicherlich kein Schaden, würde ich jetzt mal aus meiner Sicht so sagen.
Ja, dass da im Fußball so nach wie vor eine der wichtigsten Summen ist halt Demut, weil man gerade, Sie sagen, auch mit den Summen man dieses Gefühl teilweise auch verliert, da noch eine Null mehr oder weniger, weil der Fußball auch da spezifisch ist und anders als andere Industrien. Sie wissen eigentlich schon im Vornherein, dass sie garantierte Einnahmen auch im Jahr darauf haben werden. Und das stellen wir mal, dass wir in der Liga bleiben. Das Fernsehen wird zahlen, die Zuschauer werden kommen, Zuschauer werden Bier kaufen und Trikots kaufen und so weiter. Wer hat das noch so in der Form? Und das verleitet einen dann auch eben so die Bodenhaftung teilweise zu verlieren, weil eben gewisse Dinge automatisch sozusagen reingespült werden, wo andere Branchen erstmal hart kämpfen müssen und eben wieder neue Konkurrenzsituationen erleben. Das haben wir ja nicht, weil unsere Fans, die werden wir ja nicht von Borussia Dortmund oder Schalke 04 abgeworben bekommen.
Unsere Studierenden stehen vor dem Eintritt ins Berufsleben. Welche Eigenschaften, welche Fähigkeiten sollten sie mitbringen, um sich auch künftig im Berufsleben zu behaupten?
Ja, ich glaube, dass wirklich dieses mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und wirklich da hohe Sensibilität an den Tag zu legen für wie funktionieren Menschen, wie funktionieren Märkte, das ist meiner Sicht entscheidend in der heutigen Welt und dann zum anderen eben auch für das, was man tut. Also dann muss man auch Leidenschaft haben und eben wer leidenschaftlich dabei ist, der wird die Extrameile gehen und wird dadurch einen Vorsprung zur Konkurrenz, zur eigenen Konkurrenz rausholen können. Und wir sehen das ja auch beim VfL Bochum, das ist eine Plattform, ein Sprungbrett für Junge, für High Potentials, die nicht ewig beim VfL Bochum bleiben, sondern zu größeren Vereinen gehen, zu viel größeren Vereinen gehen. Und da gibt es Kollegen, da merkt man nicht, die haben Leidenschaft, die machen sich kompetent, die sind ehrgeizig, die tun mehr, die sind aber auch sensibel und sie verstehen vor allem, wie Menschen und Märkte funktionieren. Und ich glaube, das ist Ja, in einer Welt, in der wir leben, in der wir heute leben, die so vernetzt ist und eben so von Kommunikation auch abhängig ist, ist das mit oder wenn nicht sogar alles entscheidend, ja.
Die Hörer wären mir böse, wenn ich mich nochmal nach dem sportlichen Erfolg fragen würde. Wir führen das Gespräch Ende März, kurz vor dem 27. Spieltag. Die Glaskugel hat keine, aber mal trotzdem mal reingucken. Wo steht der VfL am Ende der Saison und wer wird Fußball-Europameister?
Unser Ziel ist halt immer in der Bundesliga zu bleiben, weil das, unser, der, wir wollen das Wachstum nicht abbrechen lassen und wir sehen, dass wir mit jedem Jahr mehr in der Bundesliga stabiler werden und eigentlich uns dauerhaft dann etablieren können. In der Bundesliga bin ich felsenfest überzeugt davon. Das heißt, drinbleiben ist unser Ziel, also mindestens 15. zu werden und Europameister tippe ich tatsächlich auf Deutschland, weil ich glaube, dass ja, dass das jetzt die Dinge so zusammenkommen und auch die Euphorie so langsam kommt und Deutschland ist, wie man früher so schön und romantisch sagt, eine Turniermannschaft und das bleibt sie und auch wenn sie jetzt vielleicht zuletzt nicht immer funktioniert hat. Aber irgendwie mein Bauchgefühl sagt mir, dass es wieder Zeit ist für ein erfolgreiches Turnier. Und das kann mit dem Heimvorteil dann eben auch bis zum Titel führen.
Die letzte Frage, die eigentlich gar keine Frage mehr ist, sondern die Bitte um eine Satzergänzung. Wir haben ganz viel gesprochen über Veränderungen, über Transformation. Und wenn es jetzt einen Satz gäbe, der würde mit dem Begriff der Transformation beginnen, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie den ergänzen?
Müsste ihn leider umstellen, weil unser Leitmotiv ist Tradition und Innovation und dazu gehört dann eben auch Transformation.
Dann, lieber Herr Kenzich, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute Zeit für uns hatten. Ich habe ganz viel gelernt, vor allen Dingen über Kommunikation. Und das darf ich sagen, nach so vielen Podcasts, da gehört der VfL Bochum sicherlich in die Spitzengruppe. Herzlichen Dank und alles Gute für Sie persönlich und auch für den Verein.
Ich habe zu danken, es war mir eine Ehre.
Vielen Dank.